Ja. Welche Angaben? Er hat den Wert das gewählt, das ist natürlich die Antwort im Mord. Also muss man Bestes zugeben. Ja, ich habe euch ein interessantes Thema mitgebracht, und zwar: Gott will alle Menschen retten. Und das Thema hat mich irgendwie sehr fasziniert. Das ist ein Aspekt Gottes, der mir bis dato mir völlig neu war. Und der mir so beim persönlichen Bibelstudium so ein bisschen ins Auge gefallen ist. Und zwar bin ich über zwei Bibelstellen in 1. Timotheus gestolpert, die sich halt gerade mit diesem Thema zu tun haben. Und ich möchte jetzt am Anfang diese beiden Stellen halt eben vorlesen. Also wenn ihr die Bibel habt, gerne auf jeden Fall mitnehmen. Wir werden auf jeden Fall gleich noch mehrere Bibelstellen lesen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Die erste Stelle ist in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6. Ich habe da die Übersetzung, die Neue Genfer Übersetzung 2011 gewählt. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzustehen. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und im Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Und jetzt kommt der Vers, um den es heute auch gehen soll, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott, und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Nur so diese zwei Passagen, einmal der Vers 4, er will, dass alle Menschen gerettet werden, und die Wahrheit erkennen, und Vers 6, nochmal, dass Gott alle retten will. Die zweite Stelle ist auch in 1. Timotheus, Brief, in dem Kapitel 4, Vers 9 und 10, da soll es besonders um den Vers 10 gehen. Ich habe da die Version Schlachter 2000 genommen. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Und jetzt kommt, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Versuche ich so ein bisschen jetzt in diese Stellen mit hineinzunehmen, in das Thema. Wir werden uns verschiedene andere Stellen auch dazu angucken. Also am Anfang möchte ich euch eben ein bisschen Hintergrundwissen weitergeben zu dem 1. Timotheusbrief. Es ist immer schwer, mir einfach Bibelstellen vorzulesen, aber wer war der Timotheus überhaupt? Was war das für ein Mann? In welcher Situation wurde der Brief geschrieben? Deswegen jetzt zu Anfang ein paar Infos. Der Paulus, der bezeichnet Timotheus als sein geliebtes Kind im Glauben. Es ist halt wie so eine Vater-Sohn-Beziehung zwischen diesen beiden Männern. Und der Name, der bedeutet, also der Name Timotheus bedeutet so viel wie Gottverehrer. Und der Name, der wurde ihm von seiner Mutter, Denise, und von seiner Großmutter, Louis, verliehen. Und der stammt halt aus Lystra, das ist so eine kleine Stadt in der römischen Provinz Galatien, das ist ein Teil der heutigen Türkei. Und der Vater, der war Grieche, die Mutter war Jüdin. Und der Timotheus, der bekehrte sich sehr wahrscheinlich halt auf der ersten Missionsreise, als Paulus in dieser Stadt, in Israel, gewirkt hat, das Evangelium verkündet hat. Und als Paulus auf seiner zweiten Missionsreise wieder nach Israel kam, erwählte er den Timotheus sofort zu seinem Begleiter. Und zu dem Zeitpunkt, da war er sehr jung, weil man schätzt so um die 20 Jahre alt, weil der 2. Timotheus, der 16 Jahre später geschrieben wurde, da ist er ungefähr dann 36, und Paulus sagt immer noch zu Timotheus, will er noch junger machen. Also muss er dementsprechend noch viel jünger als damals gewesen sein. Und der 1. und 2. Timotheusbrief, sowie der Brief an Titus, die werden Pastoralbriefe genannt, oder? Man merkt, in diesem Wort, da steckt das Wort Pastor drin, und das ist Latein für Hirte. Das sind also Briefe, die an Gemeindehirten geschrieben wurden. Wir wissen, wir kennen wahrscheinlich alle die Briefe von Paulus und die meisten, die sind halt an die jeweiligen Gemeinden halt gerichtet, wo Paulus, sag ich das mal, gewirkt hat oder Gemeinden, zum Beispiel die in Rom, die Paulus noch gar nicht gesehen hatte, aber trotzdem schon halt Gemeinden dort entstanden sind, an die hat er halt die Briefe geschrieben. Und nur diese drei, der erste und zweite Timotheusbrief und Titus, jetzt muss man den Philemonbrief dazu nehmen, diese Briefe, die sind an Einzelempfänger, an einzelne Männer geschrieben worden. Und Timotheus und Titus, die sind für Paulus sehr wichtige Männer, denen er wirklich wichtige Aufgaben und Dienst an den Gemeinden übertragen hat. Und nachdem Paulus halt aus seiner ersten Inhaftierung in Rom entlassen worden war, besucht er wieder halt so umliegende Städte, umliegende Gemeinden, die er zuvor besucht hatte, dort Gemeinden gegründet hat, die besuchte er wieder, darunter Ephesus, und in Ephesus wies er diesen jungen Timotheus zurück, damit er sich dort der Probleme der Gemeinden annehmen konnte. Und dazu gehörten halt einige, zum Beispiel wurde eine falsche Lehre, taten dort die Unwesen. Es gab einfach Unordnung und Chaos beim Gottesdienst, keine Struktur. Es gab einen enormen Bedarf an qualifizierten Führungspersönlichkeiten und einen vorherrschenden Materialismus. Und der Paulus selber, der reiste halt nach Mazedonien weiter und dort in Mazedonien schrieb halt diesen ersten Timotheusbrief. Wo Paulus Timotheus im Hirtendienst anweist. Der erste Timotheusbrief, der lässt sich sehr gut lesen, das ist ein sehr praktischer Brief, finde ich, mit dem Paulus und Timotheus viele persönliche Ratschläge weitergeben würden. Und Timotheus, der kannte sich sehr gut in der Theologie des Paulus aus. Man merkt, dass er braucht eigentlich nicht mehr so geistigen Input von Paulus, der weiß eigentlich schon alles. Er war ein sehr häufiger Bibelstudent. Aber trotzdem drückt der Brief viele wichtige, lehrmäßige Wahrheiten aus, ne? Die richtige Bedeutung des Gesetzes. Es geht um die Errettung, es geht um die Wiederkunft von Jesus, wie wird sie Wiederkunft sein? Oder praktische Themen, ne, die Struktur des Gemeindelebens betreffen. Was ist mit der Gemeindeleitung? Was ist die Rolle der Mann, was ist die Rolle der Frau in der Gemeinde? Wie ist das Verhältnis der Generation zueinander? Und Paulus, der hat erlebt, wie die ehemaligen Gekehrten sich von ihm abgewandt haben oder gar den Glauben verlassen haben. Und man hat deswegen halt auch manchmal den Eindruck, dass Paulus in diesem Brief um diesen wertvollen jungen Mann ringt, ne, damit er nicht durch eigene Dummheit oder durch satanische Einflüsse vom Weg ankommt. Er will, dass Timotheus auf der Spur bleibt. Und er hat deswegen eine besorgfältige Ausdrucksweise dieser besonderen Brief. Und Paulus und Timotheus, die werden halt immer sehr gerne als das perfekte Beispiel für die Jüngerschaft genommen. Ne? Die Staffelübergabe von der alten zu der neuen Generation. So, genau, so, irgendwie dazu. Das ist halt also der erste Timotheusbrief. Wir wollen uns dieses Jahr mal in diese beiden Stellen begeben. Die erste Stelle halt in 1. Timotheus 2, in Vers 4. Der ganze Abschnitt ist der Kontext halt folgender. Scheinbar hat halt die Gemeinde aufgehört, für Verlorene zu beten. Und deswegen nötigte jetzt Paulus in Timotheus wieder das Gebet für Verlorene wieder zur Priorität zu erheben. Die Lehrer hatten nämlich den halt eingetrichtert der Gemeinde, das Gebet für Verlorene als überflüssig. Warum betet ihr für die? Die sind doch eh verloren. Ja, ist doch egal. Und sie verbreiteten die Lehre, dass halt die Errettung halt nur für die Juden sei. Und natürlich diejenigen, die Heiden, das sind wir, also alle Nicht-Juden, die halt zu dem Judentum konvertiert sind. Und Paulus versucht jetzt mit diesem Abschnitt dagegen zu steuern. Vers 4, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ja, das griechische Wort für will, das hier an dieser Stelle verwendet wird, das ist nicht üblicherweise der Begriff für Gottes, der üblicherweise halt für Gottes Willen oder Beschluss genommen wird. Meistens, wenn es steht, Gott will, dann ist Gottes ewiger Ratschluss, das, was er vor Grundlegung der Welt beschlossen hat. Hier bezeichnet es aber eher Gottes wünschenden Willen. Und es ist aber dabei ganz zu beachten, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen Gottes wünschenden Willen, was er sich wünscht, in Gottes ewigen Ratschluss, das, was er schon vor Ewigkeiten beschlossen hat. Er geht immer über seine Wünsche hinaus. Und Gott möchte nicht, dass die Menschen sündigen. Er hat sie nach seiner Arbeit erschaffen. Er ist der Schöpfer. Er hat einen Teil von sich selbst in die Menschen gelegt. Er möchte, dass sie weiterleben. Er möchte nur das Beste für sie. Und man merkt durch die Schrift, er hasst die Sünde und er hasst die Konsequenz der Sünde. In Psalm 5, Vers 5 lesen wir, denn du bist ein Gott, dem es nicht gefällt, wenn Menschen sich dir widersetzen. Niederträchtigste, dürfest du nicht in deiner Gegenwart. Und ab 45, Vers 8 am Anfang, du liebst das Recht und meine Gottlosigkeit ist dir verhasst. Und die Konsequenz der Sünde, was ist das? Das ist die Hölle, die ewige Verdammnis. Der Ort, wo die Menschen nie wieder zu Gott zurückkommen können. Und Gott möchte nicht, dass seine Menschen in der Ewigkeit böse bleiben und einen verbitterten Hass auf ihn bleiben. Aber natürlich, um sich auch selber zu verherrlichen und auch halt auch seine Herrlichkeit eben halt auch im Zorn zu offenbaren, entschloss er sich halt, die bösen Menschen zu ertragen, um so auch seinen höchsten Willen zu erfüllen. Das sehen wir zum Beispiel in Römer 9, Vers 22 am Anfang. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zu Verderben zugerichtet sind. Anders gesagt, er hat mit großer Geduld die Ungläubigen getragen und vor allem auch ertragen. Das tut er immer noch. Und Gott suchte sich nach seinem ewigen Ratschluss, seine Erwählten aus allen Menschen, aus der ganzen Bevölkerung heraus, die halt im Glauben werden. Ihr merkt, das geht jetzt vielleicht so ein bisschen in Richtung Auserwählung. Ich möchte damit aber jetzt nicht anfangen und das ausschlachten, dafür ein bisschen die Zeit zu. Aber das geht jetzt so ein bisschen mit in das Thema halt hinein. Und Römer Johannes 17, Vers 6 sagt Folgendes dazu. Ich hab deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Das heißt, Gott bestimmt eine bestimmte Anzahl aus den Menschen, diese erwählt aus allen Menschen heraus und er hat dieser bestimmte Anzahl der Menschen jetzt seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Und die anderen Menschen, die überließen sich selbst, sie sollten halt in ihren Sünden bleiben, auf ihrem Weg, auf dem sie unterwegs waren, und sie sollten dementsprechend auch die Konsequenzen ihrer Ablehnung gegenüber Jesus tragen. Und dann denken wir, boah, das ist ja echt schon ungerecht. Warum sind wir denn erwählt? Wir wissen, dass wir erwählt sind, wir glauben an Jesus, was ist denn mit den anderen Menschen? Aber lesen wir zu Hause Römer 1, Vers 18 bis 32, wo es gerade halt um diese Thematik geht, wo geschrieben wird, dass die Menschen selber schuld sind an ihrem Niedergang. Und wo ganz klar ist, Gott hat immer eine offene Tür und Gott ist der Schöpfer und Gott offenbart sich überall in der Schöpfung. Seht ihr die Natur, erkennt ihr mich nicht, ihr wünscht mir nur das Beste zu euch. Ich habe das alles zu eurer Freude erschaffen. Die Menschen haben also eigentlich keine Entschuldigung dafür, wenn sie sagen würden, ja, ich hätte ja Gott geglaubt, aber ich habe Gott ja nie gesehen. Nur sie verehren halt eher das Geschaffene und halt nicht den Schöpfer selbst. Und die bleiben in ihren Sünden. Und deswegen sind sie auch zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig. Letztendlich sind aber halt Gottes Entscheidungen von seinen Wünschen, nicht von seinen Wünschen bestimmt, sondern halt von seinem ewigen Ratschluss. Und das sagt uns auch 2. Petrus 3, Vers 9, ein sehr besonderer Vers. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert. Es gibt eine Wiederkunft, die einige denken, was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zum Umkehren. Diese Stellen zeigen uns, Gott, kein Mensch ist Gott niemals halt egal. Er hat uns den freien Willen überlassen und er überlässt den Menschen seinen eigenen Weg. Und wenn der Mensch in seinem Weg fern von Gott bleiben will, dann sagt Gott, dann bleibt er, aber er trägt die Konsequenzen. Vers 6. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat der Welt zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Ja, der Begriff Lösegeld, das ist eine Beschreibung von der Wirkung des stellvertretenden Todes Jesu Christi, den er bereitwillig für uns auf sich nahm. Und die Aussage, er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben, der erinnert an eine andere Aussage, die Jesus in Matthäus Evangelium sagt, in Kapitel 20, Vers 28. Da sagt Jesus, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ja, was denn jetzt? In 1. Timotheus lesen Lösegeld für alle. In Matthäus, wie sagt Jesus selber, für viele. Und das viele, das schränkt ja das alle ja irgendwie ein, oder? Ich versuche das jetzt mal ein bisschen, zu erläutern. Nämlich nicht für alle würde das Lösegeld sein. Natürlich würde Jesu Tod selbstverständlich dafür ausreichen. Es wurde halt nur für diejenigen bezahlt, die halt durch das Wirken des Heiligen Geistes an Jesus glauben werden. Von denen die tatsächliche Versöhnung gilt. Und die Auswirkungen von Jesu Tod, die gehen halt noch viel weiter. Er zahlt halt nicht nur das Lösegeld für uns, ne? Also kauft er uns, sag ich jetzt mal, vom Tod frei. Sondern er trug anstelle des Gläubigen den Zorn Gottes. Jesus starb den Tod eines Sünders und er trug unsere Sünde am Kreuz. Das sehen wir zum Beispiel in der bekannten Stelle in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, in der wir für Gott bestehen können. Oder auch 1. Timotheus 2, Vers 24. Hat unsere Sünden selbst an sein Leib getragen auf dem Kreuz, damit wir mit Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Was bedeutet das jetzt halt für alle? Das sollte in zweierlei Hinsicht verstanden werden. Also zum einen gibt es halt diese zeitlichen Segnungen der Erlösung, die halt für alle Menschen quasi, woran alle Menschen gleichermaßen profitieren. Zum anderen rechnet aber natürlich auch Jesu Tod aus, um die Sünden aller Menschen zu bedecken. Aber dieser stellvertretende Aspekt seines Todes, der wird halt nur auf die Erlösten angewendet, auf die Erwählten. Diese Erwählten, die sind halt eine neue Schöpfung. Sie glauben an Jesu Tod und an seine Auferstehung. Und deshalb ist halt Jesu Tod unbegrenzt in seinem Wirkungsradius, weil Jesus ist Gott, er hat die Sünden, die jemals begangen wurden, die jemals passieren werden, er hat sie gesühnt. Der Wirkungsgrad ist unbegrenzt, aber die Anwendung, die ist begrenzt. Nämlich die Menschen, die an den Glauben kommen, nur in den Genuss dieser Sünden. Und das halt nur die Erwählten halt auf dieses Angebot hereingeben und dadurch gerettet werden. Das sehen wir zum Beispiel halt auch in Johannes 17, Vers 12, wo Jesus zwar halt über seine Jünger spricht, aber ich denke, dieser Vers kann auch an Gläubige und Nichtgläubige angewandt werden. Dort sagt Jesus, solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste, doch das geschah, was sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Gott hat also in der Ewigkeit schon beschlossen, er weiß, welcher Mensch zu ihm kommen wird und er weiß, welcher Mensch nicht zu ihm kommen wird. Er weiß es, er ist Gott, er ist allwissend, er hat es gemacht. Und trotzdem lässt er uns unsere eigenen Wege gehen. Sehen wir uns jetzt mal noch die andere Bibelstelle ab, in 1. Timotheus 4. Und da ist der Kontext halt folgender. Der Paulus, der macht halt Timotheus halt deutlich, dass viele Menschen halt vom Glauben abfallen werden. Ne? Weil sie halt den Irrlehren glauben werden. Die treten mit großer Autorität, die sind rhetorisch ausgebildet. Ne? Wenn man mit dir damals vielleicht so ein Irrlehrer reden gehört, dann dachte man, der hat doch auf den Kasten. Ne? Man merkt das halt in den ganzen Briefen von Paulus, dass die Gläubigen sehr daran zu knabbern hatten und waren rhetorisch sehr auf der Höhe. Und deswegen war es Paulus großes Anliegen, dagegen zu steuern. Das ist das wahre Evangelium. Haltet euch daran. Glaubt nicht den Worten anderer Menschen. Und diese Irrlehrer, die verteufeln zum Beispiel die guten Gaben Gottes, die sagen, du musst nur nach dem Gesetz leben, du musst das und das und das machen, du musst das und das erfüllen, damit du in den Himmel kommst. Und vergessen halt dabei, dass die Gaben Gottes, die hat jetzt unsere Freude erschaffen. Gott hat uns leckeres Essen gegeben, leckeres Trinken, schöne Urlaube, schöne Häuser, schöne Autos. Er will, dass wir uns an diesen Dingen erfreuen. Aber natürlich dabei auch nicht vergessen, von wem wir das haben. Und der Paulus, der drängt Timotheus, dich weiter in seinem persönlichen Bibelstudium halt hinzugeben und halt immun gegen die Angriffe des Teufels zu sein. Und Paulus belegt wiederholt diese Glaubwürdigkeit des Evangeliums und der gesamten Schrift. Denn dafür, das war seine Lebensaufgabe von Paulus, dafür hat er gelitten, für die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Schauen wir uns das aber nur in Vers 10 an. Dort steht, ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Der Paulus hier die Einversöhnung, also dass quasi alle Menschen halt irgendwie im ewigen Sinne errettet werden. Ich denke, für diese Gedanken können wir uns wieder ganz schnell verabschieden, weil die Bibel lehrt uns ja ganz klar, dass Gott eben nicht jeden Menschen erretten wird. Traurig aber wahr, aber viele Menschen, ja vielleicht sogar die meisten, man weiß es halt nicht, werden sich dann von Gott abwenden und sie werden in die Hölle kommen. Und Bibelstellen wie Matthäus 25, Vers 41 und 46 bestätigen das. Dann, das sagt Jesus, dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben gehen. Ewigkeit, Hölle. Es gibt nichts dazwischen. Und dass dies tatsächlich auch so geschehen wird, das sehen wir auch in den letzten Seiten der Bibel, auch in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15, wo halt alle Menschen einmal vor dem großen weißen Thron Gottes stehen werden. Und alle Menschen, die nicht in den Buch des Lebens eingeschrieben sind, die werden in den Feuersee geschmissen. Das ist ein anderer Begriff für die Hölle. Aber was heißt das jetzt? Besonders der Gläubige. Das griechische Wort für besonders, das muss bedeuten, dass halt in einem gewissen Sinn alle Menschen auf dieselbe Weise in den Genuss des Heils kommen. Wie die Gläubigen. Das lässt sich aber jetzt relativ leicht erklären. Ne, das bedeutet, Gott ist halt nur im zeitlichen Sinne der Retter aller Menschen. Im ewigen Sinne ist er nur der Retter der Gläubigen. Und Paulus will hier Folgendes herausstellen. Gott rettet zwar halt ausschließlich die Gläubigen von den Konsequenzen der Sünde. Er hat sie losgekauft aus dem Tod. Ihr gehört jetzt mir, weil ihr Erbteil ist in der Ewigkeit. Er ist der Stellvertreter. Aber alle Menschen verdanken viele irdische Segnungen an diese Rettergüte Gottes, die er jedem Menschen uneingeschränkt darbietet. Und möchte jetzt am Schluss halt uns mal eben noch diese Gnadenerweise in Form dieser Segnungen mal eben halt anschauen. Die erste Segnung ist die allgemeine Gnade Gottes. Sie ist ein allgemeiner Begriff für Gottes Güte, für jeden Menschen weltweit. Und der Reinhard hat Psalm 145 heute Morgen vorgelesen. Da möchte ich den Vers 9 nochmal zitieren. Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Jedem seiner Geschöpfe. Und diese Gnade bedeutet, dass er halt auch ganz bewusst die Sünde in einem Menschen zurückgeht. Er hat dem Menschen ein Gewissen gegeben. Nummer 2, Vers 15 steht das. Wir können jeder Mensch zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Und dazu gehört auch, dass Gott mit dem Gericht wartet. Römer 2, Vers 3 bis 6. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst. Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet. Dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denn diese Worte an einen Ungläubigen bezeugen, was für eine unglaubliche Geduld Gottes mit den Sündern hat. Er wartet mit dem Gericht, um den Sündern noch Zeit zur Umkehr zu geben. Jesus hat gesagt, ich kann jederzeit wiederkommen, ich komme bald. Wir wissen nicht, wann es genau sein wird, aber jeder Tag, wo Jesus mit der Wiederkunft wartet und die Gerichte über die Erde kommt, jeden Tag ist ein Tag der Gnade. Und Gott sagt, ich gebe euch noch Zeit, nutzt die Zeit. Und er beweist seine Gnade daran, dass er durch Regierungen die gesellschaftliche Ordnung aufrechterhält. Ich bin jetzt auch kein Fan von bestimmten Politikern, die gerade ihr Land regieren. Das Internet ist ja voll von lustigen Videos. Aber Römer 13, Vers 1 bis 5 fordert uns nichtsdestotrotz halt auf, dass wir uns der Regierung unterordnen sollen. Die Regierung ist Gottes Diener. Und das bedeutet, wenn wir uns der Regierung widersetzen, das heißt öffentlich zu, keine Ahnung, zu Debatten, zu Aufständen aufrufen, dann widersetzen wir uns automatisch dadurch Gott. Weil er diese Ordnung halt über uns eingesetzt hat. Wir dürfen in einem Land leben, wo es noch keinen Krieg gibt, wo noch alles geregelt ist, wo es Gesetze gibt. Wir sind nicht immer einverstanden damit, aber es hat auch alles irgendwie als manchmal auch seinen Sinn und es geht uns gut. Und die Gnade, die zeigt sich darin, dass Gott die Menschen befähigt, Schönheit und Güte herzuschätzen. Sie erkennen die schönen Dinge des Lebens. Und in Psalm 50, Vers 2 zeigt das zum Beispiel, wo halt in bewundernswerter Art und Weise über Jerusalem gesprochen wird. Psalm 50, Vers 2. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Ja, was für eine Poesie wird da verwendet. Oder schauen wir uns mal das Buch Hohelied an. Ja, was für ein Gedicht dieses Buches. Ja, also in welch bewundernswerter Art und Weise die Schönheit der Frau dort umschrieben wird. Ja, das ist ja ein Gedicht. Und Gott drückt seine Gnade darin aus, dass er die Menschen mit zeitlichen Wohltaten gerade so überschüttet. Matthäus 5, Vers 45 lesen wir, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Nach Apostelgeschichte 14, Vers 16 und 17 führt diesen Gedanken weiter. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab es sich ihm schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Alles, was ihr habt, das kommt von mir. Ich lasse es regnen. Wegen mir habt ihr zu essen. Wegen mir habt ihr ein Zuhause. Apostelgeschichte 17, Vers 25. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Kommen wir zur zweiten Segnung. Die anderen Segnungen sind jetzt nicht so umfangreich. Die zweite Segnung ist das Mitgefühl Gottes. Ja, es ist eine mitleidvolle Liebe, halt aus einem Herzen, dass er viel Schmerz ertragen muss. Seine Geschöpfe, die er erschaffen hat, zu seiner Ehre, die geben ihm nicht die Ehre, die er eigentlich verdient. Und das ist halt Gott. Und trotz allem gibt Gott diese Menschen bedingungslos. Und das sehen wir zum Beispiel im Alten Testament in 2. Mose 34, in den Versen 6 und 7. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Güte, Gnade und Treue, der tausende Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Oder Psalm 86, Vers 5. Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. Oder in Matthäus 23, Vers 37, was für ein liebevolles Bild dort Jesus verwendet. Dann sagt er zu der Stadt Jerusalem: Jerusalem, wie du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln können, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. In Lukas 19, Vers 41 bis 44 können wir lesen, wie Jesus anfängt zu weinen, als er die Stadt, bevor er nach Jerusalem reingegangen ist, als er die Stadt vorbeigesehen hat, angefangen zu weinen, hat gesagt: Warum habt ihr nicht auf mich gehört? Warum habt ihr nicht auf die Propheten gehört? So oft haben wir versucht, euch zu retten. Aber ihr habt nicht gewollt. Und deswegen, er wusste, deswegen muss diese Stadt zerstört werden. Und das passierte Jahrzehnte später durch die Römer auch. Und ganz krass finde ich auch Jesaja 16, Vers 11 bis 13 und Jeremia 48, Vers 35 bis 37. Da klang Gottes Herz über Moab. Also Moab ist einer der schlimmsten Feinde von Israel, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat. Man bedenkt jetzt, denken wir mal an den König Balak, den König der Moabiter, der dem Miriam extra rief und ja verflucht war, das Volk Israel, ich will gewinnen. Der flucht ihn mal, wünscht ihm alles Schlechte. Und in dieser Stelle sagt Gott: Ja, sind aber trotzdem Menschen, die ich geschaffen habe. Und ich weine auch über die Moabiter, weil ich sie geschaffen habe. Ich weiß, weil die Moabiter vernichtet werden sollen. Aber ich finde es schön. Und die dritte Segnung ist, dass Gott immer wieder zum Buße auffordert. Denn Gott wartet immer wieder vor ihrem Schicksal und er weiß damit, dass er ein Herz voller Mitgefühl hat. Er ist ein Schöpfer, der keinen Gefallen hat am Tod der Sünder. Und das belegen uns zwei Stellen aus dem Buch Ezekiel. Die eine im Kapitel 18, Vers 32. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Im Kapitel 33, Vers 11, und das finde ich noch deutlicher. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? O Haus Israel. Ja, Gott hat seine ganze Schrift und seine ganzen Propheten über Jahrtausende hinweg immer wieder aufgeführt. Kehrt um zu mir. Erkennt ihr nicht, dass ich das Beste für euch will? Ich finde es so unnötig, dass ihr sterben müsst in so großer Anzahl. Es gibt auch diesen einfachen Weg der Umkehr. Wir müssen doch. Aber wenn ein Mensch ein unbußfertiges Herz hat und sagt: Nein, ich will damit nichts zu tun haben, dann sagt Gott: Okay, ich bin ein gerechter Gott, ich bin heilig, dann musst du sterben. Er kann Sünde seiner Gegenwart nicht dulden. Aber wir haben es gehört: Gott macht das keinen Spaß. Gott hat daran keinen Gefallen, dass er so richten muss. Die letzte, und es ist die größte Segnung von allen, das ist die Einladung des Evangeliums. Das ist auch unsere Aufgabe, diese Einladung immer wieder weiter zu verteilen. Nämlich Gott bietet ohne Unterschied jedem Menschen die Errettung in Christus, seinen Sohn an. Kein Unterschied. Scheißegal, aus welchem Land du bist, scheißegal, welcher Religion du vorher angehört hast. Es ist Gott egal. Du musst einfach nur zu ihm kommen. Oder es ist egal, ob du vorher einen umgebracht hast, einen vergewaltigt hast. Und wenn du zu ihm kommst, dann gibt er dir ein neues Leben. In Matthäus 11, Vers 28 und 29 sagt Jesus: Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr endlich Ruhe finden für eure Seele. Und in Matthäus 22, Vers 2 bis 14 erzählt Jesus seinen Jüngern, das Gleichnis von Hochzeitsfeier. Ein König lädt seine Untertanen zur Hochzeit seines Sohnes ein. Er schickt seine Diener aus, kommt zu mir, es ist alles fertig, ihr müsst euch nur umziehen, kommt damit, essen und trinken umsonst, gönnt euch. Aber die Menschen haben keine Lust, ich habe leider etwas Besseres zu tun. Und der König lässt daraufhin die Menschen einfach von der Straße und die Diener gehen aus. Und in Vers 10 lesen wir, dass sowohl gute als auch böse Menschen mitgenommen wurden. Mit der Hochzeitszeit erfüllte sich daraufhin der Gäste, die Hochzeit könnte stattfinden, die Feier. Aber wie krass ist das? Gott lädt halt gute als auch böse Menschen zu sich ein. In Johannes 6, Vers 39 und 40, und der Willen dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jeden letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jedem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Und jeder, der es sieht. Jeder. Und auf Offenbarung 20, Vers 17, der Geist Gottes und die Braut rufen, damit es die Gemeinde gemeint, komm, und wer diesen Ruf hört, soll jünger sein, komm. Wer durstet, der komme, wer will, der trinkt vom Wasser des Lebens, der bekommt es umsonst. Und was ist das für ein großartiges Geschenk Gottes für jeden Menschen? Der will, dass keiner verloren geht. Das Geschenk des ewigen Lebens ist umsonst. Es ist egal, was du vorher gemacht hast, du musst nichts dafür tun, du musst nur zu ihm kommen. Und Gott ist in seinem Wesen, das haben wir jetzt gesehen, er ist ein rettender Gott, in der jedem Menschen gleichermaßen die Rettungsleine zu wird. Und er hat keinen Gefallen am Tod von Sünden, er tut alles Mögliche, er hat so viele Menschen befähigt und gelernt, in die Welt hinauszugehen, er tut wirklich alles, um in jedem Winkel der Erde sein Evangelium mitzubringen und sagt, kehrt um, ich bin da, ich will euch zu mir haben. Und sein Rettercharakter, der offenbart sich halt auch in seinem Umgang mit den Menschen, die halt auch niemals an ihn glauben. Wir haben diese Segnung gerade gehört. Das sind halt Segnungen für Menschen, wo Gott weiß, diese Menschen werden niemals zu mir kommen. Die wollen einfach nicht. Und trotzdem ist diese Rettergüte Gottes umfassend in jedem Fall da. Und Gott wird einmal Gewicht halten auf seinen großen Heiligen und weißen Thron. Vor seinem Angesicht werden seine Erde und Himmel liegen. Und dann wird halt unterschieden zwischen halt den Menschen, die an ihn glauben, und aber den Menschen, die nicht an ihn glauben. Und wie gesagt, es geht am Ende aller Zeiten, es geht dann um Himmel und Hölle. In Johannes 5, Vers 39 und 40 steht, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, denn ihr bei mir, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Gehörst du zu solchen Menschen, die nicht zu Jesus kommen wollen, die sich bisher vielleicht gehindert gefühlt haben, ist vielleicht doch nicht so meins, klingt aber sehr suspekt. Wenn ja, dann macht doch deine Sache auch sehr klar mit Jesus. Und bitte ihn um Vergebung, es ist egal, was du vorher gemacht hast. Leg ihn deine Sünden um. Denn dann wird er kommen, er wird bei dir Wohnung machen. Und er wird dich zu einem neuen Menschen machen. Und das dann, vom kostenlosen Wasser des ewigen Lebens trinken und du wirst in Ewigkeit bei ihm sein.